Ja, sehr bewegend, sehr emotional. Wisst ihr, jedes Jahr kann man am Ende des Jahres in den Augen von Kindern sehen, dass sich etwas verändert in den Augen. Wenn ihr die Augen beobachtet, dann seht ihr, dass sie anfangen zu strahlen. Schon mal entdeckt? So um die Weihnachtszeit rum. Denn sie wissen, dass sie jetzt demnächst etwas geschenkt bekommen werden. Vor allen Dingen so Heiligabend-Gottesdienst hier. Ihr müsst mal die Augen anschauen. Gleich kommen wir nach Hause. Und dann gibt es erstmal Essen. Da wird erstmal über den Gottesdienst geredet. Nein, nein, natürlich nicht. Es gibt dann relativ bald irgendwann natürlich Geschenke. Leider ist es Weihnachten verkommen zu einem, nur bei vielen, nur noch, wo es um Geschenke geht, oder? Und dennoch können wir bei Kindern eine ganze Menge lernen, gerade was diese Zeit betrifft, nämlich die Fähigkeit, Dinge zu erwarten. Der Titel meiner Botschaft heute lautet: Rede mit Gott und erwarte Gutes. Heute ist der letzte Teil unserer Predigtreihe Rede mit Gott. Und das Thema Erwartung ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt erfüllte Erwartungen, unerfüllte Erwartungen. Es gibt ausgesprochene Erwartungen, unausgesprochene Erwartungen. Besonders die Ehepaare wissen, wovon ich jetzt rede. Es gibt gute Erwartungen, schlechte Erwartungen. Es gibt realistische Erwartungen und es gibt unrealistische Erwartungen. Kennt ihr so Leute mit unrealistischen Erwartungen? Ein älteres Ehepaar sitzt morgens am Frühstückstisch und feiert gemeinsam goldene Hochzeit. Und die ältere Frau sagte sich: Mensch, ich habe jetzt 50 Jahre darauf verzichtet, das knusprige Oberteil von Brötchen zu essen. Einmal im Leben möchte ich mir diese Delikatesse gönnen. Und sie schmierte sich das obere Teil, schnitt das Brötchen und gab es dem Ehemann, der entgegen ihrer Erwartungen hocherfreut die andere Brötchenhälfte entgegennahm und sagte: Schatz, du hast keine Ahnung, wie gut du zu mir bist heute Morgen. 50 Jahre verzichte ich auf das untere Teil, weil ich immer gewusst und gedacht habe, dass du ja das obere magst. Also, sie hätten vielleicht ein bisschen über ihre Erwartungen sprechen sollen, aber daran sehen wir, wie komplex die Erwartungen sind. Unser Jahresthema in diesem Jahr heißt In Kraft beten. Und der Bibeltext dazu steht in Epheser 1, 15 bis 19. Und das ist nicht unser Predigtext heute, ich möchte uns nur daran etwas verdeutlichen. Dort heißt es: Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarungen der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte euch die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus hätte so ein Gebet nicht sprechen können, wenn er nicht die Erwartung hätte, dass Gott eingreift. Paulus wusste, dass seine Gebete einen Unterschied machen. Und deswegen konnte er sagen in Vers 15 hier: Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Wie sieht es mit deinem Gebetsleben aus? Wie sieht es mit deinem Gebetsleben aus? Können wir genau das Gleiche sagen wie Paulus? Ich höre nicht auf, ich bete, ich bleibe dran. Paulus wusste, dass die Gläubigen eine Berufung haben. Amen? Jeder Christ hat eine Berufung. Und er wusste auch, dass auf jeden Christen, auf jeden Gläubigen ein Erbe wartet im Himmel. Der Heilige Geist ist uns schon jetzt ausgezahlt. Nach Epheser sehen wir als Anzahlung auf unser Erbe hin. Aber wir werden in der Ewigkeit noch ein viel größeres Erbe empfangen. Glauben wir das? Und er wusste auch, dass Gottes Kraft in den Glaubenden wirksam ist. Und Paulus wusste, dass alles nur der Heilige Geist wirken kann und nur der Heilige Geist es uns offenbaren kann. Aber Paulus wusste noch eine Sache zutiefst, das war tief in ihm verankert. Er wusste, dass es nicht nur von Gott abhängt, sondern auch von seinen Gebeten. Dass es eine Partnerschaft, Christ sein Nachfolger bedeutet, in Partnerschaft mit Gott einzugehen und sowohl sein souveränes Wirken zu erwarten, aber auch, dass wir mit unseren Gebeten das unterstützen. Amen. Dass wir mit unseren Gebeten uns eins machen hier. Und in der letzten Predigt habe ich gesagt, dass mir schon manchmal Leute gesagt haben, das ganze Thema mit Gebet. Das habe ich auch probiert. Hat aber bei mir nicht geklappt. Deswegen habe ich aufgehört. Kennt ihr solche Gedanken oder Gespräche? Vielleicht bei dir selbst? Wisst ihr, so ein Gedanke, wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie sich es anfühlt, wenn du voller Begeisterung und Euphorie für eine Sache betest und dann mit der Zeit die Begeisterung und Euphorie abflacht. Haben wir übrigens alle erlebt, gemeinsam alle. Als die Pandemie losging, wir haben gebetet. Und als die Pandemie länger wurde, wisst ihr, was dann passierte? Die Gebetstreffen wurden immer kleiner. Weil am Anfang eine gewisse Euphorie da ist für ein Anliegen. Und dann, wenn sich Dinge länger nicht so einstellen, wie wir das vielleicht erwarten, dann stehen wir in der Gefahr, dass die Erwartung so ein bisschen so abflacht. Stimmt? Aber wir merken auch in dieser Zeit, dass unsere Perspektive auf die Dinge begrenzt ist. Und wir verstehen vieles einfach nicht. Wir verstehen nicht, warum Gott nicht eingreift, warum er so nicht handelt, wie wir es das gerne wollten. Wir verstehen Gott nicht, warum er, wir beten für bestimmte Dinge. Betest du für bestimmte Themen? Ja? Kennst du das, dass du dich manchmal fragst, Gott, was ist los? Jetzt? Jetzt? In der letzten Predigt sagte ich, dass Gott der Schöpfer der Zeit ist. Als Kinder Gottes liegt unsere Hoffnung nicht nur darin, dass Gott der Schöpfer der Zeit ist, sondern dass Gott sich auch außerhalb von Raum und Zeit befindet. Mit anderen Worten, für Gott ist Zeit nie ein Problem. Auch Raum nicht. Kein Problem. Selbst wenn wir das Empfinden haben, Gott, es ist schon 12, weißt du, die Uhr geht weiter. Es gibt auch 1 Minute nach 12, 2 Minuten nach 12. So, und ich finde so dieses Punkt, ja, Gott kommt spätestens rechtzeitig, das stimmt, ja. Aber das bedeutet ja, um 12, aber die Uhr geht weiter. Das heißt, wir, unser Empfinden, unsere Einstellung ist oft so begrenzt auf unsere Uhr, auf unsere Zeit. Gott für Gott, Zeit, er hat die Zeit geschaffen. Er sagt, ihr kommt mir mit euren Uhren, willst du meine Uhren sehen? Meine Uhr bist du nie in der Lage zu lesen. Für Gott ist Zeit kein Problem. Wenn wir also mit einem Anliegen beten und das Empfinden haben, dass uns die Zeit davonrennt, dann hoffe ich, ermutige dich der Gedanke, dass Gott da sitzt und sagt, kein Problem. Ich habe alle Zeit. Wie oft nicht? Aber genau das ist eben der Punkt. Gott ist in Kontrolle. Gott ist in absoluter Kontrolle, egal wo wir durchgehen. Und in 5. Mose 31, Vers 8 lesen wir, der Herr, er ist es, der vor dir herzieht, er selbst wird mit dir sein, er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Starker Vers, oder? Wir kennen Gott als jemanden, der mit uns geht. Aber kennen wir Gott auch als jemanden, der vor uns hergeht? Gott gibt uns hier das Versprechen, dass er vor uns hergeht. Er geht vor uns her, wie er bei Abraham war, wie er Abraham geleitet hat, wie er Mose geleitet hat, wie er das Volk Israel durch die Wüste geleitet hat. Gott ist jemand, der vor uns hergeht. Beten bedeutet also zu wissen, dass Gott vor uns hergeht und weiß, in welche Richtung sich mein Leben entwickeln soll. Das heißt, wenn ich bete, dann bete ich zu einem Gott, der sich nicht nur an dem, Ort befindet, wo ich bin, sondern der sich auch an dem Ort befindet, wo ich sein soll. Und deswegen macht es absolut Sinn. Es ist logisch, ihm zu folgen. Und weil Gott nicht durch Raum und Zeit begrenzt ist, spricht er uns: Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Der wichtigste Punkt allerdings, neben dem, dass Gott uns hier die Zusage gibt, dass er auch vor uns hergeht, dass er weiß, in welche Richtung es geht, das ist nicht der entscheidendste Punkt. Der entscheidendste Punkt ist, dass ich mich entscheide, ihm zu folgen. Wie viele Zusagen haben wir im Wort Gottes, oder? Wie viele Verheißungen? Und es bedarf immer meiner Entscheidung, zu sagen, ich folge dir. Egal, wo ich durchgehe, egal, was ich erlebe, egal, was passiert. Ich komme mit der Erwartungshaltung, weil ich weiß, er hat einen Plan. Hat Gott einen Plan? Er hat einen guten Plan. Er hat einen wunderbaren Plan, egal wo wir durchgehen. Sein Plan ist gut. Amen. Und deswegen, weil wir mit dieser Erwartungshaltung zu ihm kommen und wissen, du bist in Kontrolle, du gehst vor mir her, du hast alles in der Hand, für dich ist Zeit kein Problem, du existierst außerhalb von Raum und Zeit. Und deswegen kann ich dir folgen und voller Erwartung stehen. Und genau darüber spricht Jesus in Matthäus 7, 7 bis 11. Und das ist unser Predigttext heute. Das war jetzt quasi nur ein Warm-up. Und dort heißt es: Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Bei der Predigtvorbereitung habe ich folgende Geschichte gefunden. Crandall Stone ist 50, ein Ingenieur und kommt aus Cambridge, Massachusetts. Und er war Freiberufler. Und er richtete eine Internetseite mit seinen Freunden www.newprayer.com ein, also neuesgebet.com. Sie saßen an einem warmen Abend zusammen und tranken Brandy und sie unterhielten sich über die Schöpfung. Wie ist die Welt entstanden? Das Gespräch drehte sich um die Urknalltheorie und jemand schlug vor, dass wenn alles zum Zeitpunkt der Explosion an einem Ort war, Gott auch dort gewesen sein muss. Er sagt, es ist der einzige Ort, an dem wir sicher sein können, dass er dort war. Wir dachten, wenn wir diesen Ort finden könnten und einen Funksender hätten, könnten wir eine Nachricht an Gott senden. Nach Rücksprachen mit NASA-Wissenschaftlern einigten sich die Freunde auf den Sternenhaufen M13 als wahrscheinlichen Ort. Sie steuerten etwa $20.000 bei und entwickelten eine Internetseite oder bauten eine Internetseite auf, die Radiowellen sendet. Newprayer.com sagt: Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Beten und senden Sie Ihr Gebet an den einzigen bekannten Ort Gottes. Die Website behauptet, dass Sie Gebete von einem Funksender an den letzten bekannten Aufenthaltsort senden kann, den Sternenhaufen M13, von dem angenommen wird, dass er einer der ältesten im Universum ist. Newprayer.com überträgt wöchentlich etwa 50.000 Gebete weltweit im ganzen Globus. Und dann gab es zum Schluss einen kleinen Hinweis: Newprayer.com ist nicht mehr in Betrieb. Als ich das gelesen habe, da war ich nicht überrascht, dass Leute auf solche Ideen kommen. Mich hat das nicht gewundert. Menschen setzen alles Mögliche in Bewegung, um mit Gott oder mit irgendjemandem in Kontakt zu treten, wo sie ihre Anliegen loswerden. Sie investieren Geld, sie investieren Zeit und sie bringen sogar dazu, NASA-Wissenschaftler sich auf so eine Idee einzulassen. Wisst ihr? Ich war aber auch nicht überrascht, dass diese Idee nach gewisser Zeit wieder eingestampft wurde. Das Problem liegt nicht in der Idee. Es gibt im Internet Gebetsplattformen und die funktionieren super. Das Problem ist, dass die Betreiber von newprayer.com überhaupt keine Ahnung hatten, dass Gott sich nicht nur beim Sternenhaufen M13 befindet, sondern zeitgleich auch bei allen Sternenhaufen im ganzen Universum befindet, während er alle Sternenhaufen in der einen Hand hält und in der anderen Hand hält alle Ameisenhaufen hier auf dieser Erde in der Hand hält und weiß, in welche Richtung sich jede Ameise gerade bewegt. Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, nach vorne, ob sie gerade frisst oder was weiß ich. Sie hatten keine Vorstellung davon, wie groß Gott ist. Die 20.000 Dollar hätten sie sparen können, sie hätten sie uns als Gemeinde spenden können. Sie hätten lieber in ihre Bibel aufschlagen können und sie hätten sehen können, dass sie gar keine Antenne mehr erfinden bräuchten, sondern dass es längst eine Antenne gibt, das Kreuz. Das Kreuz ist die Antenne, wodurch wir mit Gott in Kontakt treten können. Amen. Jesus hing am Kreuz und was sagte er? Vater, vergib ihnen. Am Kreuz spricht Jesus zu seinem Vater. Jesus kannte seinen Vater. Habt ihr gehört, was ich gerade gesagt habe? Jesus hängt am Kreuz und kennt seinen Vater. Hängend am Kreuz blutend, sterbend, durstig, erschöpft. Und er hört nicht auf zu beten. Warum? Jesus kennt seinen Vater und er weiß, dass wenn es rein äußerlich nicht nach Erfolg aussieht, wenn es rein äußerlich gar nicht so schön aussieht und so toll und so prickelnd, Gott hat trotzdem einen guten Plan und er verfolgt den Plan und es wird uns zum Segen werden. Amen. Selbst wenn es rein äußerlich nicht so aussieht oder sich nicht so anfühlt manchmal. Ich meine, wie hat sie sich für Jesus angefühlt? Ich habe hier ein Wort gehört, das ich nicht laut aussprechen werde, aber wahrscheinlich wird es so sein. Und weil Jesus seinen Vater kennt, macht er unmissverständlich klar, dass wir nicht damit aufhören sollen, zum Vater zu beten und zu bitten. Das Erste, was Jesus uns in seinem Text hier lehrt, ist, wir hören nicht auf zu bitten. Denn es heißt, wir sollen bitten in Vers 7 und dann bitten in Vers 8 und dann bitten in Vers 9 und dann bitten in Vers 10 und schließlich bitten in Vers 11. Und wir sollen suchen und klopfen, Vers 7 und 8. Das bedeutet, wir sollen so lange bitten und so lange suchen und so lange klopfen, bis Gott reagiert, bis Gott handelt, bis Gott unser Gebet erhört, ihr Lieben. Leider geben Leute immer wieder auf, wenn sie beten, wenn sie es probiert haben zu beten und das Empfinden haben, dass Gott irgendwie sie nicht finden können. Aber Gott zu kennen schließt Glauben, Fokus und Nachfolge mit ein. Jetzt wäre ein Amen wunderschön. Weil wir wissen ganz genau, was das bedeutet. Nämlich manchmal Schmerz, Demut, warten, geduldig sein. Aber wir bleiben dran. Amen. Gib daher nie auf, wo auch immer du gehst, was auch immer du durchmachst, gib nie auf, mit Gott zu reden. Rede mit Gott und erwarte Gutes. Selbst dann, wenn es scheint, dass die Tür verschlossen bleibt. Bitte ihn um Weisheit, um Geduld und Erkenntnis, um Liebe und Verständnis. Er gibt gerne. Und interessant ist, dass in der Bergpredigt Jesus mehr über das Gebet lehrt als über jedes andere Thema. Schon aufgefallen? Jesus lehrt am meisten über das Gebet. Jesus hat seinen Jüngern nie gelehrt, wie man predigt. Jesus hat seinen Jüngern gelehrt, wie man betet. Wisst ihr, warum ich das glaube, warum es gut ist? Weil es ist viel effektiver zu wissen, wie man mit Gott redet, als wie man zu Menschen redet. Viel effektiver. Ich glaube, vieles von dem, was heute gesagt wird, würde anders aussehen, wenn man vorher mit Gott ein bisschen mehr kommuniziert hätte. Vieles, was heute von den Kanzeln gesagt wird, Vieles, was heute im Gespräch weitergegeben wird, vieles, was heute so einfach mal eben so salopp gesagt wird, würde, glaube ich, anders aussehen, wenn wir vorher das mit Gott ein bisschen bequatscht hätten, beredet hätten, geprüft hätten und es weitergegeben werden. Manches würde viel sensibler gesagt werden, viel demütiger und manches andere würde viel vehementer und stärker gesagt werden. Amen. Es würde anders aussehen. Das Zweite, was Jesus uns lehrt, ist, Jesus gibt uns ein Versprechen, das der Vater hören wird. Es heißt, er wird euch geben, es wird euch gegeben werden. Ihr werdet finden, es wird euch geöffnet werden. Jeder Bittende empfängt, der Suchende findet, der anklopft, dem wird geöffnet werden. Und dann, wenn wir Vers 11 hinzuziehen, steht dort, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Jesus gibt uns hier sieben Verheißungen, dass unser Gebet erhört wird. Mit anderen Worten, unabhängig davon, wann wir beten, wo wir beten und wie wir beten, der Himmel hört uns immer zu. Er hört uns immer zu. Und Jesus macht hier unmissverständlich klar, dass Gebet Resultate erzielen wird. Gebet öffnet die Tür für Gottes Handeln. Amen. Er handelt durch unser Gebet. Und ich habe mich gefragt, warum macht Jesus seinen Standpunkt so deutlich? Warum wiederholt er das immer wieder? Es hätte doch einmal gereicht. Oder zweimal. Oder dreimal maximal. Aber warum siebenmal? So, dass das Empfinden, er will gar nicht mehr aufhören. Wir haben es verstanden. Ich möchte uns das an einem Beispiel illustrieren. Stell dir mal eine Alltagssituation mit einem Vater und einem Kind vor. Wenn der Vater und das Kind sich in einem Raum befindet, da braucht das Kind einfach nur den Mund aufzumachen, zu sagen, Papa, ich brauche jetzt Hilfe oder kannst du mal gucken. Und der Vater reagiert sofort. Hoffe ich zumindest. Jetzt stellen wir mal uns die andere Situation vor. Der Vater befindet sich nicht in dem Raum. Jetzt möchte das Kind was vom Vater. Was muss das Kind machen? Es muss auf die Suche gehen. Also aufstehen vom Sofa, gucken, wo Papa ist. Ist er wieder am Rechner? Ist er im Keller? Ist er im Dachgeschoss? Ist er im Garten? Wo ist Papa? So. Und jetzt kann es sein, dass wenn das Kind auf der Suche ist, ein Hindernis ist zwischen dem Vater und ihm. Eine Tür zum Beispiel. Und jetzt geht das Kind zu der Tür, klopft an und wartet auf ein Zeichen, dass der Vater öffnet. Dieses Beispiel hinkt natürlich, was Gott betrifft, weil Gott ist ja doch immer da, oder? Gott ist überall. Aber aus unserer Perspektive fühlt es sich manchmal nicht so an. Er fühlt sich uns manchmal unmittelbar nah. Dann gibt es Zeiten, wo wir ihn suchen, wo wir das Empfinden haben, Gott, wo bist du gerade? Und dann gibt es Hindernisse. Sünden, falsches Denken, Dinge, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Und was Jesus hier mit meint, ist, egal wo du dich befindest auf deinem Weg, hör nie auf zu beten. Egal in welcher Situation du dich befindest, ob der Vater in unmittelbarer Nähe ist, ob wir auf der Suche sind oder ob wir das Empfinden haben, dass zwischen uns und dem Vater etwas steht, hör nicht auf zu beten. Lass uns weiter beten für die Anliegen, sprich mit Gott und erwarte Gutes von ihm. Wenn wir beten, dann werden wir den Sieg erhalten, den der Vater uns vorgesehen hat. Markus 11, Vers 24 lesen wir, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Matthäus 17, Vers 20 heißt es, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Steile Worte, oder? Um was sollen wir denn jetzt bitten? Was sind denn die Anliegen? Was sind es denn für Sachen, für die wir beten sollen? Das ist das Dritte, was Jesus uns lehrt. Wir bitten um gute Gaben. Vers 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Und an dieser Stelle kommen wir jetzt wirklich in einen Konflikt. Was ist gut? Was ist gut? Wisst ihr, ich denke, jeder Mensch würde aus seiner Perspektive gut anders definieren. Kinder würden es gut für gut finden, wenn sie 2 Stunden am Stück Computer spielen dürften. Ja, für sie wäre das gut. Sogar 4 Stunden. Wenn man manchen Kindern keine Regel davon, so, die würden den ganzen Tag nur spielen. Für Eltern ist es gut, wenn die Kinder 2 Stunden am Stück in der Natur sind. Für die Mutter, die nachts nicht schlafen konnte, weil die Kinder ständig geweint haben, ist es gut, und am Tag das Kind nicht parken kann bei den Großeltern, ist es gut, wenn die Kinder sich 2 Stunden mal alleine beschäftigen können, oder? Je nachdem, welche Perspektive, unterschiedlich ist unser Gut. Und deswegen macht es manchmal so schwierig im Miteinander, weil du kommst zu daher und sagst, das, was du gerade so denkst, das ist gut. Und dann kommt jemand an und sagt, nein, das ist gut. Na, also was ist jetzt gut? Dein Gut, mein Gut? Deswegen haben wir manchmal Konflikte miteinander. Haben wir manchmal Konflikte, kennen wir das? Also was ist gut? Oder sollten wir lieber fragen, wer ist gut? Ein reicher Mann kam mal zu Jesus und fragte, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Jesus hat dir 2 Dinge gesagt. Kein Mensch ist gut, nur Gott ist gut. Und ziehen wir jetzt Vers 11 aus unserem Text hinzu, wo es heißt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten? Und jetzt müsst ihr das ein bisschen mal aufschlüsseln. Was heißt das jetzt alles? Das Erste, was Jesus sagt, ist, kein Mensch ist gut. Jesus sagt sogar, der Mensch ist böse. Das, was Jesus hier sagt, ist für die gängige Meinung vieler Menschen wie ein Schlag ins Gesicht. Wie kannst du es wagen, Jesus, zu behaupten, ich bin nicht gut? Wie kannst du es, und zu sagen, sogar böse? Hallo? Da gibt es noch ganz andere Kaliber. Aber wisst ihr, was mir an Jesus so gefällt? Jesus ist egal, was wir denken. Er macht sich darüber keine Gedanken. Er hat keine Menschenfurcht. Er sagt, wie es ist. Er sagt, ihr seid alle böse. Alle. Ihr seid nicht gut. Kein Mensch ist gut. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Das imponiert mir, weil wir oft nehmen wir ein Blatt vor den Mund und sagen einander nicht die Wahrheit. Weil wir Angst haben, den zu verletzen. Weil wir Angst haben, vielleicht irgendwie, dass der andere mich nicht versteht. Weil wir Angst haben, was weiß ich. Na klar, der Ton macht die Musik. Und Weisheit und liebevoll. Aber ich glaube, wisst ihr, wir können von Jesus eine Menge lernen. Jesus war der liebevollste, der weiseste, der tollste Mensch hier auf Erden, Menschengott. Aber er hat die ganz klare Wahrheit weitergegeben, oder? Bei ihm wusstest du immer, wo man dran ist. Und das fehlt mir manchmal unter uns Christen, dass wir manchmal gar nicht mehr so richtig wissen, wo sind wir eigentlich dran untereinander. Das ist auch ein Grund für häufige Konflikte in den Gemeinden. Glauben wir das? Das ist so. Jesus nimmt kein Blatt von dem Mund. Er sagt, jeder Mensch ist böse. Warum? Nicht, weil wir so, ich sag mal, so eklige Menschen sind. Nein, es ist die Sünde, die in uns ist, in den Menschen. Die Sünde ist das Problem. Und Sünde, ihr Lieben, ist wirklich ein grässliches und hässliches Wort. Es ist so hässlich und es ist so grässlich, dass sich viele Menschen mit diesem Wort Sünde gar nicht mehr beschäftigen wollen. Und für viele, die klammern dieses Wort Sünde komplett raus und sie sagen, es gibt sogar sowas gar nicht wie Sünde. Denn die Wahrheit, wie ich sie definiere, mein Leben, so wie ich es lebe, warum soll das Sünde sein? Warum kommst du mir und sagst, was Sünde ist? Wenn ich in einer Partnerschaft mit jemandem lebe, mit einem Gleichgeschlechtlichen oder was weiß ich, warum kommst du mir daher und sagst, das ist Sünde? Merken wir das? Und unter den Christen ist genau das Gleiche. Da gibt es genau die gleichen Probleme. Du kommst zu mir und sagst, da ist Sünde in meinem Leben. Hallo, du hast doch gar kein Recht dazu. Moment mal ganz kurz. Worüber reden wir hier eigentlich? Reden wir über das Wort Gottes, was die Dinge klar definiert? Und wenn ich Dinge sehe und wenn wir darüber sprechen und wenn ich dir helfen möchte, natürlich gibt es diese Dinge. Natürlich gibt es falsche Sachen. Oh, Halleluja. Die Wahrheit ist, dass die Sünde jede Beziehung zerstört. Und wenn du Kinder hast, wenn du verheiratet bist, wenn du Freunde hast, dann hast du das in deinem Leben schon erlebt, oder? Dass die Sünde zerstört immer, egal wo wir uns befinden. Vielleicht nicht sofort offensichtlich, aber die zerstört immer. Jesus ist Mensch geworden und hat das Thema Sünde geklärt, beseitigt, ein für alle Mal. Er ist ans Kreuz gegangen und hat mit seinem kostbaren Blut bezahlt. Amen. Lass uns Jesus dafür Danke sagen und ihm ehren für das, was er in unserem Leben tut. Durch den Glauben an Jesus werden wir von allen Sünden befreit. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr sündigen werden. Das bedeutet, dass wir die Fähigkeit bekommen haben, nicht mehr sündigen zu müssen. Wir haben die Fähigkeit, durch den Heiligen Geist so zu leben wie Jesus. Amen? Wir haben es. Natürlich tun wir das nicht immer. Und durch den Heiligen Geist, obwohl wir an manchen Stellen so, naja, gut ist relativ sind, haben wir durch ihn die Fähigkeit, Gottes Definition von gut zu leben. Und das ist das, was Paulus in Galater 2, Vers 20 sagt. Er sagt nicht mehr, ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Frage, kannst du das von dir sagen? Das ist schon viel nach. Also wenn die Eltern los müssen, müssen die los. Ich habe hier noch ein paar Punkte. Sorry. Ist das okay für euch? Ja, also die los müssen, ihr dürft los. Ihr müsst los, genau. Ja. Und ansonsten, ich predige jetzt. Ihr könnt es ja dann euch später noch anschauen. Wisst ihr, auch wenn wir nicht gut sind, sind wir in der Lage, Gutes weiterzugeben, sagt Jesus. Was sind denn die guten Dinge, die wir jetzt weitergeben? Ich glaube nicht, dass Kinder jetzt einen Freifahrtschein haben, so nach dem Motto, wünsch dir was und ich gebe dir, was du willst. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Wisst ihr, Kinder kommen mit vielen Bitten zu den Eltern und Eltern stehen immer wieder in der Prüfung und Abwägung, ist es gut, ist es richtig, den Kindern das zu geben, was sie gerade möchten? Kinder hören manchmal ein Ja, manchmal ein Nein und manchmal ein Vielleicht. Deswegen sind Eltern, stehen immer in der Verantwortung, abzuwägen, ob es gut oder nicht gut ist, was sie den Kindern weitergeben. Deswegen sagt Jesus, jeder von uns ist in der Lage, Gutes weiterzugeben. Und das Dritte ist, was Jesus sagt, der Vater ist der Einzige, der vollkommen gut und vollkommen gute Gaben gibt. Das heißt, wenn wir die beste Gabe haben wir schon längst. Wir haben den Vater. Die beste Gabe ist schon da. Wenn wir beten, und da liegt der Knackpunkt, wenn wir beten, dann entscheiden wir darüber, in welcher Haltung wir zu ihm kommen. So nach dem Motto, kommen wir jetzt wegen den Dingen, die du mir gibst, oder kommen wir wegen dir? Kommen wir von das, was du mir jetzt alles, meine Gebetserhörung, oder komme ich wegen dir? Wisst ihr, es ist völlig okay und völlig in Ordnung, für Dinge zu beten, für Anliegen zu beten. Das Volk Israel betete viele Jahre, dass Gott sie aus der Sklaverei befreit. Und Gott tat es. Er befreite sie. Sie kamen in die Wüste. Und was passierte dann? Sie murrten. Sie wollten wieder zurück. Ja, hallo? 400 Jahre betet, hunderte Jahre betet ihr und jetzt wollt ihr wieder zurück? Das, was sie sahen und erwarteten und eintraf, andersrum, das, was eintraf und sie sahen und erlebten, war entgegengesetzt ihrer Erwartung. Das wollten sie nicht. Und genauso geht es uns manchmal. Wir beten für Sachen und Dinge stellen sich ein, aber dabei, das ist nicht so, wie ich das erwartet habe. Und die Gefahr, dass uns das auch passieren kann, ist sehr groß. Und Mose war der Einzige, der hier jetzt den Durchblick hatte. Er sagte in 2. Mose 33, Vers 15, er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Wenn du nicht dabei bist, hey, was bringen mir alle Benefits, die du gibst? Und wir sollen beten, wir sollen bitten. Jesus fordert uns auf, unmissverständlich, immer wieder, betet, 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 betet. Aber wenn man das Gesamtbild anschaut, dann sieht man, dann erkennt man, dass es nicht nur nicht in allererster Linie darum geht, was wir alles bekommen, sondern um den Vater, um ihn. Und dann werden wir bitten. Und dann empfangen wir genau das manchmal genau dann, wenn wir es erbitten. Manchmal genau das, worum wir bitten. Manchmal genau so, wie wir es uns wünschen. Und manchmal gibt er uns etwas Besseres. Oder er gibt uns es zu einer Zeit, von der er weiß, dass sie besser ist. Oder auf einer Weise, von der er weiß, dass es besser ist. Ja, mein Vater, der weiß, was wir brauchen. Amen. Das war's. Darum geht's. Und jetzt leben wir's. Amen. Jetzt gehen wir raus, wir gehen nach Hause, sind voller Erwartung, wir reden mit Gott, wir hören nicht auf, wir bleiben dran, wir reden mit ihm ohne Angst, ohne Furcht. Wir warten, wenn Prozesse sich einstellen, die manchmal herausfordernd sind. Wir lernen den Vater immer besser kennen. Und ich möchte dich ermutigen in dieser Woche, fang mit der ersten Sache an. Und die erste Sache ist, Gott, ich will dich am nächsten Sonntag in einer Woche, ich möchte dich besser kennen als noch vor einer Woche. Amen. Fang damit an. Sag, ich will dich kennenlernen. Schenk mir mehr Offenbarung von dir. Wollen wir das? Wie gut kennst du ihn? Wie gut vertraust du ihm? Komm, ich glaube, da ist noch ganz viel zu lernen. Amen. Lass uns aufstehen, ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass hier keiner vom Stuhl gefallen ist, weil wir jetzt 5 Minuten überzogen haben. Wir danken dir, Herr, dass du da bist, Herr. Wir danken dir für die wunderbaren Kinder, für die tollen Mitarbeiter, die hier wirklich einen wundervollen Dienst machen. Wir danken dir, Vater, und wir wollen wirklich dich immer besser kennenlernen. Wir wollen mit dir reden. Wir möchten, dass du zu uns redest, Herr. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du uns alle berührst und wirklich bewegst und veränderst in dieser neuen Woche. Wenn wir jetzt nach Hause gehen, wenn wir in unsere Alltag gehen, wenn wir in unsere Kämpfe gehen, dass wir nie aufhören, mit dir zu reden. Dass wir mit dir reden, dass wir mit dir in Kontakt bleiben, dass wir von dir Dinge erwarten, dass wir von dir Gutes erwarten und dass wir uns immer mehr in dich verlieben, dass wir dich mehr lieben und dass wir, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dass man in unseren Augen sehen kann, dass wir dich lieben, dass wir verliebt sind in dich, dass man in unseren Augen nicht nur sieht, dass wir müde sind und Schlaf brauchen oder dass wir Corona-müde sind, sondern dass, wenn wir uns begegnen, dass wir uns sehen und sagen, hey, du liebst Jesus mehr. Ich sehe das. Ich sehe es, wie du sprichst. Ich sehe es, was du tust. Ich sehe, wie du mir begegnest. Schenk bitte diese Offenbarung vom Vater mehr und mehr. Und so segne ich uns alle. Und ich sage, und ich möchte jetzt sagen, der Feind schläft nicht. Der Feind schläft nicht. Er möchte alles rauben, uns belügen, was wir heute mitnehmen. Und ich möchte mich und uns jetzt unter die Autorität von Jesus stellen und unter seinen Schutz, dass der Feind nichts mehr raubt. Und dass wir wirklich zugerüstet werden in den kommenden Tagen und in einer tiefen Gemeinschaft mit dir leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet. Tschüss am Livestream. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao.